Hallo liebe Dissens-Fans, hier ist Valentin vom Was-Tun-Podcast und heute gibt es hier mal wieder eine Folge von uns. Inken und ich sprechen über den gewonnenen Arbeitskampf der Berliner Krankenhausbewegung. Viel Spaß bei der Folge.
Wir haben verstanden, dass wir diejenigen sind, die etwas brauchen, die etwas erreichen wollen und dass wir das uns selber erkämpfen können und das haben wir auch geschafft. Und die Gewerkschaft, die hat uns nur den Weg gezeigt, wie es geht, wie wir das erreichen können. Und wir haben selber gearbeitet. Wir haben die Aufgaben gehabt und wir hatten Durchhaltevermögen. Wir waren einfach mal kampfbereit. Wir wollten das nicht mehr mitmachen. Es ging auch um viel mehr, um Anerkennung und um Respekt, um die Würde. Wir wollten einfach mal mehr erreichen, nicht nur unseren Lohn, sondern dass wir respektiert werden. Auch die ausländischen Frauen, die wollten auch respektiert werden und anerkannt werden, dass die Arbeit anerkannt wird.
Das war sehr wichtig auch, um eben diese Stärke hinzubekommen, dass die Leute eben auch verstehen, es wird nicht an uns vorbei verhandelt oder entschieden, sondern wir als Belegschaft entscheiden, was wir wollen und ob wir mit dem, was uns angeboten wird, zufrieden sind. Und das ist so genau das, was bei den Leuten so ein bisschen ankommen muss, dass sie verstehen, dass die Gewerkschaft eigentlich uns ja nur die Werkzeuge gibt und wir entscheiden dann aber für uns selber.
Gewerkschaften sind ja nicht von sich aus per se linke Orte, sondern es sind ja schon auch Orte, die durch Druck von innen und von außen so gestaltet werden oder kämpferischer werden, hoffentlich.
Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin und Inken, wir diskutieren gern und viel über politische Strategie und wir machen diesen Podcast jetzt, um die Diskussion darüber mit euch zu teilen.
Ja, wie Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Ein Stichwort, was endlich mal wieder auch wahr ist. Wir sprechen heute nämlich über den Arbeitskampf der Beschäftigten an der Berliner Charité und nicht der gesamten Charité, sondern der Tochterfirma CFM. Das steht für Charité Facility Management. Dort sind nämlich die Menschen beschäftigt, die im Krankenhaus für alles Organisatorische und Technische zuständig sind. Also Modulversorgung, Elektrotechnik oder auch die Reinigung und das Essen.
Von der Charité Facility Management habt ihr wahrscheinlich noch nie was gehört, hatte ich auch nicht, bevor wir diesen Podcast gemacht haben. Das ist eine Unterfirma, die vor 20 Jahren gegründet wurde vom Land Berlin, im Grunde um die guten tariflichen Bedingungen ansonsten in den landeseigenen Unternehmen zu umgehen. Das war so eine Sparphase, gar nicht so unähnlich wie jetzt, wo der Haushalt stark belastet war und sich halt die Landespolitik Gedanken darüber gemacht hat, wie sie Kosten senken kann. Und dann sind sie halt den Weg gegangen, zu entscheiden, dass sie im Bereich von diesen organisatorischen Tätigkeiten Tochterfirmen gründen, im Grunde dann um Lohndumping zu betreiben und genau Menschen für die gleiche Arbeit im selben Unternehmen schlechter bezahlen zu können.
Und schlechter bezahlen, das bedeutet im Schnitt 20%, aber bis zu 700 Euro Differenz im Lohn für genau dieselbe Arbeit. Also wirklich ein krasser Skandal.
Ein krasser Skandal und halt auch nochmal eine besondere Ungerechtigkeit, weil da auch viele migrantisierte Menschen beschäftigt sind. Und ja, wenn man dann auch zum Beispiel die Sprache nicht so gut spricht oder man überhaupt noch beschäftigt ist, damit in Deutschland anzukommen, ja oft auch die Rechte gar nicht so genau kennt, einfach auch schwieriger ist, sich gewerkschaftlich zu organisieren und für die eigenen Rechte einzutreten. So, und genau das haben jetzt aber tatsächlich viele Menschen gemeinsam geschafft.
Genau, wir feiern nämlich aktuell einen gewonnenen Arbeitskampf an der Charité. Dort haben die Beschäftigten der Charité Facility Management 48 Tage lang gestreikt für endlich faire Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen und sind nach einem turbulenten Arbeitskampf, muss man sagen, dann auch dazu gekommen, dass ihnen die Wiedereingliederung in den Tarif des öffentlichen Dienstes jetzt vertraglich zugesichert wurde und bis 2030 schrittweise stattfindet.
Und über diesen gewonnenen Streik sprechen wir jetzt gleich mit Vida und Tobi. Vida und Tobi haben beide im Streik viel Verantwortung übernommen und haben sich da sehr, sehr stark eingebracht. Vida ist erst vor kurzem Gewerkschaftsmitglied geworden und arbeitet in der Modulversorgung. Tobi ist schon länger dabei, ist schon länger Gewerkschaftsmitglied und hatte schon früher auch mit Verdi Kontakt und arbeitet in der Elektrotechnik bei der Charité. Und beide haben sich jetzt auch in diesem Arbeitskampf kennengelernt und erzählen, wie sie es geschafft haben, die Charité und das Land Berlin zu bezwingen.
Unsere dritte Interviewpartnerin ist Lena. Lena ist selbst nicht beschäftigt bei der CFM, sondern hat den Arbeitskampf als Teil von dem Bündnis Gesundheit statt Profite unterstützt. Das Bündnis hat die Streikenden ganz doll unterstützt dabei, dass ihr Arbeitskampf eben nicht nur im Betrieb stattfand, sondern zum stadtpolitischen Thema wurde. Aber nicht nur das, sie haben die Streikenden auch unterstützt mit einer Spendenkampagne. Bei dieser Kampagne konnten Menschen aus ganz Berlin spenden, um das Streikgeld der Beschäftigten der CFM aufzubessern.
Ja, das ist ganz spannend, finde ich. Das war nämlich so, dass ja, wenn Menschen streiken und sie Mitglied in der Gewerkschaft ist, dann ist es ja so, dass sie von der Gewerkschaft einen Lohnausgleich bekommen. Der bemisst sich aber prozentual an dem Gehalt, das Leute ohnehin bekommen, also im Normalbetrieb, sage ich jetzt mal, bekommen. Und das Problem bei den Beschäftigten der CFM war halt, dass sie so wenig verdienen, dass halt auch dieses Streikgeld von Verdi einfach sehr gering war und es nicht mehr möglich war, damit auszukommen. Und deshalb war diese Soli-Kampagne so wichtig, weil da über 60.000 Euro gesammelt wurden, die einfach an die Streikenden ausgezahlt werden konnten und dann finanziell diesen Streik auch für die Beschäftigten in der Länge 48 Streiktage mit möglich gemacht haben.
Jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch über die Berliner Krankenhausbewegung, Organizing im Betrieb und die Strategie des Bündnis Gesundheit statt Profite bei der Öffentlichkeitsarbeit.
Viel Spaß. Ja, hallo, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt hier zusammen in der Küche sitzen. Es ist ein bisschen warm und eng, weil heute so ein warmer Tag ist. Aber ich freue mich sehr, dass wir in so einer großen Runde hier sind und dass ihr gekommen seid. Hallo Lena. Lena ist vom Bündnis Gesundheit statt Profite zu uns gekommen.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Hallo Wida und hallo Tobi. Und Tobi und Wida sind gemeinsam von der CFM, von der Charité Facility Management. Ihr arbeitet da und ihr seid heute auch von dort gekommen. Wida hat eben schon erzählt, dass sie heute auch schon gearbeitet hat.
Ja, hallo alle zusammen. Ich freue mich auch, dass ich hier dabei bin. Ja, ich habe heute gearbeitet. Es ist okay.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich auch hier zu sein und ja, wir waren halt schon arbeiten.
Ja, ich meine, unser heutiges Gesprächsthema hat ja auch viel mit Arbeit zu tun. Heute geht's ja um Streik für bessere Arbeitsbedingungen und auch bessere Bezahlung. Und wieder, vielleicht starten wir einfach mal mit dir rein. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wer du bist? Wie arbeitest du denn? Was ist denn so dein Hintergrund?
Ja, also mein Name ist Wida. Ich arbeite bei der Charité, bei der Tochterfirma CFM. Wir arbeiten im selben Ort, im selben Krankenhaus und trotz harter Arbeit verdienen wir weniger als die anderen Kolleginnen. Also das ist teilweise auch bis zu 700 Euro weniger.
Mhm.
Ja, und wir haben immer sehr viel zu tun. Wir bekommen immer mehr Aufgaben, aber der Lohn, der bleibt immer gleich.
Mhm.
Und darum haben wir gestreikt. Also ich persönlich habe aus diesem Grund gestreikt. Die anderen Kollegen, die kommen aus der Reinigung zum größten Teil, dann aus der Logistik, so wie ich, und Sterilisation und es gibt auch viele anderen Bereiche, wie die Küche und. Ja.
Das heißt also, genau, die Charité ist ja eins der großen und auch berühmten Krankenhäuser. Und bei Krankenhaus denken ja die meisten Leute vor allem an Ärztinnen und Pflegepersonal, aber da arbeiten ja noch ganz viele andere Berufsgruppen. Und die Leute, die bei der Charité Facility Management angestellt sind, das sind die Leute, die so alles drumrum machen. Kann man sich das so vielleicht vorstellen für die Leute, die jetzt vielleicht noch nie was von der CFM gehört haben?
Ja, genau. Wir machen alles drumherum. Wir haben die anderen Aufgaben, aber wir sind halt zum Teil unsichtbar.
Mhm.
Man merkt nicht, dass wir da sind. Das wissen viele nicht.
Mhm. Und ihr habt ja jetzt in den letzten Wochen gestreikt. Wenn wir jetzt zurückgehen in die Streikorganisation und wie das eigentlich genau intern abgelaufen ist. Es gibt ja so dieses Stichwort Organizing-Methoden dabei immer. Könnt ihr uns da ein bisschen erzählen? Tobi, vielleicht magst du dazu was sagen. Wie baut man denn überhaupt so einen Streik auf? Wie habt ihr die Leute identifiziert bei euch im Betrieb, mit denen ihr in Kontakt gehen müsst? Wie habt ihr auch rausgefunden, ab wann ihr im Betrieb gewerkschaftlich stark genug seid, um dann auch in den Streik gehen zu können? Wie seid ihr da vorgegangen? Erzähl da doch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ja, also wir hatten ja das Problem, dass die Tarifauseinandersetzung davor sehr still abgelaufen ist und dadurch waren sehr viele Leute unzufrieden damit. Und das war auch schwer, die wieder überzeugt zu kriegen. Also bei mir war es so, dass Pia, glaube ich, 2024 im Januar oder im Dezember 23 halt bei mir im Büro war dann und auch, wir haben ein, zwei Stunden uns unterhalten und dann hat sie auch so erzählt, dass Verdi sich quasi auch so ein bisschen umstrukturiert hat jetzt, dass nicht mehr so hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, wie das früher mal der Fall war. Weil es war wirklich damals sehr problematisch. Das war dann so, hier ist jetzt euer neuer Tarifvertrag. Und so vom Gefühl her war das nicht so richtig durchdacht. Auch wenn man jetzt den Arbeitsmarkt sich betrachtet hat oder so, einige Berufsgruppen hätten tatsächlich auch weniger verdient mit dem neuen Tarifvertrag. Da gab es deutlich bessere Tarifverträge. So dass wir dann erstmal geguckt haben, natürlich, wie arbeiten wir das auf, was damals passiert ist. Weil die Leute vergessen das ja nicht so schnell, wenn irgendwas Negatives vorgefallen ist. Und dann haben wir auch geguckt, dass wir gucken, immer so entweder Gruppenleiter vielleicht, weil man hat ja nun mal so Persönlichkeiten, wo ein ganzes Team hintersteht. Und wenn man dann die eine Schlüsselperson quasi hat und die mitmacht, dann kommt ja das Team in der Regel nach. Und da haben wir auch geguckt, ob das dann auch allgemein findet ja immer so Grüppchenbildung statt und wer in der Gruppe ist quasi die Führungsperson, wenn man jetzt irgendwo beim Rauchen mal stand oder so, wer spricht für alle anderen. Mhm. Und so haben wir dann versucht, immer gezielt mit den Leuten zu reden. Das hat dann bei mir auch relativ gut geklappt im Januar letzten Jahres. Da habe ich dann auch versucht, eben die anderen Gruppenleiter aus der Betriebstechnik gezielt anzusprechen. Hat in den meisten Fällen auch geklappt. Das waren dann durch meine Beitritte erstmal 35 neue Verdi-Mitglieder. Und daraus sind dann, glaube ich, noch viele weitere gefolgt, weil je nachdem, in welchem Gewerk man ist, wir jetzt als Elektriker, wir sind meistens irgendwo im Keller auch unterwegs, da wo halt die Leitungen auch verlegt sind und haben nicht so viel Kontakt auch mit anderen Berufsgruppen einfach, so dass aber dann eben andere Gewerke da sind, die halt viel häufiger in den Kontakt kommen mit anderen Berufsgruppen und die haben dann natürlich auch da noch wieder neue Mitglieder dazugeworfen, so dass es wie so ein Dominoeffekt war. Wir waren erst ganz wenig und haben uns dann immer mehr ausgetauscht und auch eben gesagt, hey, guck mal, wir wollen das jetzt alles basisdemokratisch machen. Es wird keine Entscheidung getroffen, ohne dass sie mit der Belegschaft kommuniziert worden ist. Einige Entscheidungen, wie zum Beispiel die Forderungsfindung, die wurde sogar mit allen in der Belegschaft kommuniziert, nicht nur mit Verdi-Mitgliedern. Und die durften da auch sagen, ja oder nein, wir wollen das oder wir wollen das nicht. Und ich glaube, das war sehr wichtig auch, um eben diese Stärke hinzubekommen, dass die Leute eben auch verstehen, es wird nicht an uns vorbei verhandelt oder entschieden, sondern wir als Belegschaft entscheiden, was wir wollen und ob wir mit dem, was uns angeboten wird, zufrieden sind. Und das ist so genau das, was bei den Leuten so ein bisschen ankommen muss, dass sie verstehen, dass die Gewerkschaft eigentlich uns ja nur die Werkzeuge gibt und wir entscheiden dann aber für uns selber. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen das, was jetzt so das Wichtige gewesen ist, würde ich sagen.
Wie, da magst du da vielleicht aus deinem Bereich auch noch mal ein bisschen erzählen, wie man so diese Führungspersönlichkeiten identifizieren kann? Also wenn du Kolleginnen angesprochen hast, wie hast du rausgefunden, wer da vielleicht besonders meinungsstark ist so und vielleicht auch noch weitere andere Leute überzeugen kann? Woran erkennt man die denn?
Ja, also ich habe zuerst mit meinem Team gesprochen, mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und die haben mir den Rücken gestärkt. Die haben sofort gesagt, ja, natürlich, wir machen mit. Wir sind dabei. Wir waren auch beim letzten Mal dabei. Und so hatte ich dann automatisch keine Angst mehr, auch die anderen Jugo-Kolleginnen anzusprechen. Die haben mich auch noch mehr gestärkt dann dadurch. Und dann haben wir alle untereinander gesprochen. Wir haben uns alle gemeinsam so organisiert, dass wir immer mehr geworden sind. So, wenn ich jetzt eine Kollegin angesprochen habe und gefragt habe, ob sie dann mit bei ist, ja, sagte sie, ja, okay, ich bin mit bei. Und dann hat sie wiederum auch mit der anderen, mit der nächsten gesprochen. Und so hat sich das alles komplett vernetzt. Und wir sind einfach durch die Häuser gegangen und haben dann in den Pausen miteinander geredet. Auch nach Feierabend, wir sind länger geblieben und haben immer die anderen Kolleginnen überzeugt und Kollegen mitzumachen. So, und dann war schon klar, okay, wir verdienen wenig. Das war ja das Entscheidende, dass so vom Kopf her, was möchten wir jetzt mit dem Geld machen? Wir brauchen mehr Geld. Das Gehalt ist einfach zu niedrig und dafür müssen wir jetzt halt stark kämpfen. Und dafür haben wir uns alle zusammen entschieden.
Ja, und dann am Anfang gab es auch noch so eine Art, früher hießen sie Tarifbotschafter, daraus wurden dann die Bereichsdelegierten. Und da gab es schon so eine Art kleinere Streikaufrufe für gewisse Personen eben, die dann als Tarifbotschafter fungiert haben. Und wir sind dann auch ganz gezielt in den Mittagspausen. Da haben wir geguckt, okay, wann hat welcher Bereich Mittagspause? Wann müssen wir wo sein? Wo rauchen die Leute zum Beispiel? Oder wo sind Pausenräume? Wo können wir einfach auch betreten, ohne dass wir eben wieder rausgeschmissen werden? Weil das ist ja nun mal realistisch auch gerade in der Charité ein Problem, dass man viel mit Druck auch vom Arbeitgeber hat und Repressalien und so. Und haben dann auch versucht, da nochmal wirklich Aufklärungsarbeit auch zu leisten und zu gucken, dass die Leute das verstehen und sich dann auch mit uns organisieren. Und ich denke, wir waren sehr erfolgreich. Das zeigen die Zahlen.
Du hörst den Was tun Podcast. Heute sprechen wir mit Vida, Tobi und Lena über den Arbeitskampf der Beschäftigten von der CFM. Wenn du Freunde, Familie oder Genossinnen hast, die das Thema auch interessieren könnte, die den Was tun Podcast aber vielleicht noch nicht regelmäßig hören, dann teile die Folge jetzt per WhatsApp, Telegram oder Signal. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Wie habt ihr denn das gemacht, dass ihr dann festgestellt habt, ob ihr jetzt wirklich genug Leute habt für so einen Arbeitskampf? Habt ihr so Tests gemacht zwischendurch oder wie lief das wieder? Erzähl gerne.
Also wir Bereichsdelegierte, wir haben die Kollegen im Team gefragt. Wir haben alle befragt, und bist du dabei, bist du zufrieden, bist du nicht zufrieden, machst du mit? Und so haben wir auch die Unterschriften gesammelt von den Kolleginnen und Kollegen, damit wir genau wissen, wie hoch die Anzahl ist, wer alles mitmacht. Mhm. Und so wussten wir ganz genau, wie wir organisiert sind und wie viele wir sind.
Cool, und das hat euch dann bestimmt auch Sicherheit gegeben,
ja,
loszugehen.
Ja, natürlich. Dadurch wussten wir auch ganz genau, wir sind stark und wir wurden immer stärker. Jeden Tag wurden wir immer mehr.
Ja, also das hat uns auch unheimlich viel Sicherheit dann gegeben, wenn wir die Streikbeschlüsse gefasst haben in der Tarifkommission, weil wir dann eben ja auch aus der Belegschaft wussten, okay, so und so viele Leute schließen sich auch wirklich dem Streik an. Da gab es dann halt immer so Zettel, wo dann auch wirklich drauf stand, wenn wir jetzt morgen beispielsweise streiken würden, würdest du mit uns mitstreiken? Und da waren dann halt die Anzahl aus dem Bereich, die haben dann die Bereichsdelegierten halt immer befragt und dann rückgekoppelt an uns. Und es war einfach auch sehr wichtig, weil wir können ja auch nur dann quasi gut agieren, wenn wir wissen, okay, sind nicht nur Worthülsen, was wir haben, sondern wir können halt auch wirklich dann Druck über Streik und ja, die Belegschaft aufbauen. Und es ist natürlich auch für die Verhandlungen wichtig, weil das ist ja so eine große Gruppe einfach, dass man ja auch gucken muss, welcher Berufsbereich hat welche Bedürfnisse. So, ne? Das muss ja auch alles klar sein, so wie eben dann auch das Soligeld zustande gekommen ist, durch die fehlenden Zulagen halt dann in den Reinigungsbereichen und den Niedriglohngruppen.
Jetzt ist es ja so, dass bei den Streikverhandlungen geht es ja einfach um viel Geld, weil die Gehälter zu erhöhen ist ja wirklich eine Frage, wo es einfach am Ende darum geht, ob auch der Arbeitgeber die Arbeitgeberin es bezahlen kann. Und es ist ja so, wenn ich, korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, aber dass das ja am Ende Geld ist, was jetzt bei der Charité, weil das ja ein landeseigenes Unternehmen ist, auch vom Land Berlin kommen muss. Und das war ja ein ganz schön schwieriger Zeitpunkt, jetzt gerade mit dem schwarz-roten Sparhaushalt. Eigentlich wird überall gekürzt und da soll jetzt plötzlich mehr Geld in einen Bereich fließen. Wie habt ihr denn das geschafft, trotzdem während des Sparhaushalts halt Kai Wegner oder die Landesregierung davon zu überzeugen, mehr Geld rauszurücken?
Ja, also wie gesagt, wir waren ja dann wirklich bei allen Veranstaltungen, wo Kai Wegner vor Ort war. Wir waren bei den Aufsichtsratssitzungen der Charité. Wir waren irgendwo bei allen Veranstaltungen, wo wir dann eben schon in der vorherigen Organisation oder Betrachtung festgestellt haben, da sind die Leute, die wirklich die Entscheidungen treffen für unsere Gelder, die wir brauchen, fürs Personal. Wir haben auch immer aufgezeigt in den Tarifverhandlungen, wie schlecht die Gehälter im Vergleich zum freien Markt sind oder eben auch im Vergleich zu dem, was die Charité zahlt. Weil wir haben noch teilweise Personal, was 40 Jahre alte Verträge hat von der FU. Mein direkter Kollege, der mir beispielsweise gegenüber sitzt, der verdient das Doppelte. So, und für denselben Job. So, wir machen dieselbe Tätigkeit und da ist einfach so eine große Differenz im Lohn. Das ist halt ein Problem und dann haben wir auch aus allen Bereichen immer mit reingetragen, eben dass bei mir zum Beispiel, die Leute sind einfach in Bewerbungsgesprächen aufgestanden, haben sich für die verschwendete Lebenszeit bedankt und sind gegangen, weil der Lohn so niedrig war. Und das ist halt einfach, ja, das ist ein Problem, weil so ist halt auch die Betriebssicherheit des Krankenhauses natürlich gefährdet. Und wir hatten am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass es die halt gar nicht so sehr interessiert und haben dann eben auch den Druck auf die Politik eben auch erhöht, indem wir dann auch immer mehr Leute bei diesen Veranstaltungen geworden sind, dass wir die halt auch dann nicht mehr weggelassen haben. Dann wurde auch ein Schwarzbuch zusammengetragen, da war ich aber gar nicht so stark involviert am Anfang. Und da steht halt auch so drin, was so Patienten und auch Mitarbeiter gefährdende oder krankenhausbetriebsgefährdende Sachen sind, die aktuell schon aufgrund des Personalmangels stattfinden. Also es ist eigentlich relativ erschreckend auch, was da so alles drin steht.
Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, es ist ja so, dass im Koalitionsvertrag des Landes steht ja drin, die Rückführung der Töchter als politisches Ziel. Insofern, eigentlich musste man die Verantwortlichen vor allem an ihre eigenen Versprechen erinnern. Ich finde, das macht die Sache auch nochmal so absurd. Also Es steht eigentlich schwarz auf weiß, so, es ist eine landeseigener Betrieb, die Charité, und die setzt sich eigentlich zum Ziel, alle landeseigenen Betriebe sollen die Beschäftigten zu den gleichen Konditionen anstellen. Und es ist einfach ein Unding, dass das nach wie vor nicht passiert. Und es ist, ich meine, dieser Kampf ist ja schon 10 Jahre alt. Das ist ja wirklich jetzt auch nichts total Neues. Und ich glaube, was schon auch eine Rolle gespielt hat, also Kai Wegner einfach so ganz persönlich damit daran zu erinnern, weil es gibt auch eine Aufnahme von ihm, wo er sagt, ich verspreche Ihnen die Rückführung. Und diese Aufnahme einfach immer wieder vorzuspielen, zu sagen, sie sind hier auf Tonband. So. Also genau, ich glaube, so dieses in der Öffentlichkeit sagen, so, sie müssen jetzt einfach umsetzen, was sie versprochen haben. Und dann die zweite Person, die, glaube ich, auch recht entscheidend war, ist Saleh von der SPD, weil der sich ja auch so ein bisschen in Position bringen will als Bürgermeister eventuell und da so ganz persönlich solche Hintergründe so ein bisschen zu nutzen und zu sagen, so, hey, setzen Sie sich bitte dafür ein oder überhaupt die SPD. Ich meine, ich glaube, ihr habt ja auch recht viel Besuch am Streikposten bekommen, ne? Von einigen Politikern.
Ja. Wir hatten einige Politiker am Streikposten.
Wir hatten Politiker von der SPD, auch die Abgeordneten von der SPD. Immer wieder, die kamen 3-mal zu Besuch. Dann hatten wir viele von der linken Partei, wir waren auch dort im Bundestag. Wir haben sie auch besucht, um Spenden gebeten. Die haben auch eine Spendenaktion gestartet für uns, damit wir, beziehungsweise viele Kolleginnen, die das nicht so gut bezahlt bekommen, damit die mehr Streikgeld bekommen.
Dann haben wir die Politik auch direkt angesprochen, weil wir auch gerade im Reinigungssektor hatten wir wirklich sehr starke Repressalien von der Arbeitgeberseite aus, sodass es da auch Patenschaften von Politikern gab, dass eben Reinigungskräfte direkt die Handynummer hatten und sich eben vernetzen konnten, weil es ging halt so weit, dass einige Gruppenleiter oder Standortleiter aus der Reinigung eben die Leute, die streiken wollten, am U-Bahnhof abgefangen haben und unter Druck gesetzt haben. Und ja, da haben wir dann auch wirklich versucht, eben den Kontakt zur Politik zu suchen, dass da eben der Druck rausgenommen wird, und haben auch von der Geschäftsführung dann in der Tarifverhandlung direkt vor allen auch versucht, so ein bisschen das Versprechen zu erzwingen, dass es nicht vorkommt. Es wurde auch gegeben, aber wie es dann immer umgesetzt wird, ist natürlich eine andere Sache.
Und wir hatten auch, jede von uns hatten persönlich eine Telefonnummer von einem Politiker, mit dem wir Kontakt hatten und vielleicht auch immer noch haben werden. Zum Beispiel mit Saleh oder mit den anderen auch, die Kolleginnen von der Reinigung hatten auch viele Paten, die sie informieren konnten, wenn es Probleme gab. Und dann hatten die auch reagiert, die kamen dann auch und haben die Kolleginnen unterstützt. Streikposten, auch mit der Geschäftsleitung gesprochen und die Probleme geregelt auch.
Auch Leute, die jetzt regierend im Senat aktiv sind wie Saleh?
Ja, auch, ja. Ich hatte persönlich Kontakt mit Herrn Saleh und hatte auch mit ihm telefoniert. Und er war sehr, sehr freundlich und entgegenkommend.
Und was hat er dann praktisch gesagt? Er ist ja selber eigentlich dafür auch mitverantwortlich gewesen, dass es so lange nicht passiert ist, diese Wiedereingliederung.
Ja, er hat sich auf jeden Fall dafür ausgesprochen, dass wir den Stufenplan bekommen, dass wir den TVÖD bekommen. Dafür hat er sich auch positiv ausgesprochen. Mhm. Und dann hatten wir auch mit Kai Wegner gesprochen, persönlich auch. Und Kai Wegner hatte uns auch das versprochen. Er meinte auch, dass wir halt den TVD bekommen werden, dass wir noch Geduld haben sollen und dass es dann irgendwann klappt.
Ja. Und worauf solltet ihr warten? Noch 10 Jahre.
Nein, wir wollten ja keine 10 Jahre warten. Ja. Wir haben gesagt, wir haben zu ihm gesagt, wir sind verhandlungsbereit, aber wir sind auch streikbereit. Also wenn es nicht klappt, dann bleiben wir draußen. Wir werden weiterhin streiken, bis es klappt.
Mhm. Ja, weil die 10 Jahre hatten wir jetzt schon gewartet. Ja. Das erste Mal wurde es ja schon 2016 eigentlich in den Koalitionsvertrag mit aufgenommen. Und wir haben halt dann auch dieses Video, das werde ich auch nicht löschen, das habe ich mir abgespeichert, wo er das versprochen hat. Weil ja, jetzt ist schon ein guter Teil geschafft, aber ich glaube, solange wie man in einem tarifgebundenen öffentlichen Unternehmen ist, ist der Kampf nie zu Ende.
Mhm. Aus meiner eigenen Erfahrung ist so dieses Verhältnis zu Parteien, Politikern und so oft ja auch recht umstritten, also vor allem auch in sozialen Bewegungen. Bei euch war es ja jetzt so, dass sehr viele PolitikerInnen sich solidarisiert haben von SPD, aber eben auch Linkspartei ist ja vorhin schon mal kurz gefallen. Lena, magst du vielleicht nochmal erzählen, wie praktisch bei euch im Bündnis, gab es da auch Diskussionen dazu, in welchem Verhältnis man sich da dann praktisch sieht oder wie man das auch ausnutzen kann, wenn Politiker unterschiedlicher Parteien da sich ihren Hut in den Ring werfen und sagen, wir sind für euer Team?
Also ich würde sagen, mal an so materieller Unterstützung ist es natürlich immer gern gesehen und gerade auch die Abgeordneten der Linkspartei haben schon recht viel gespendet in die Kampagne. Das ist natürlich nett, aber sonst haben wir, glaube ich, eher ein kritisches Verhältnis, weil ich meine, auch wenn die Linkspartei regiert, mal schauen, was das bedeutet. Auch die werden unter einem Sparhaushalt regieren oder falls sie an die Macht kommen so. Genau, deswegen würde ich dem gar nicht so. Also für die Öffentlichkeit, ja, wichtige Geschichte, aber sonst haben wir da eigentlich jetzt keine großen Ambitionen oder Kontakte.
Mhm. Und trotzdem scheint es ja so gewesen zu sein, dass dieses Spielen mit den unterschiedlichen Kontakten in die Parteien diese Kampagne oder diesen Streik auch erfolgreich gemacht hat. Was sind denn da so die Faktoren dann vielleicht, wie man das gut spielt, sage ich mal?
Also ich glaube, halt in der Öffentlichkeit die Leute daran zu erinnern und sie einfach unter Druck zu setzen dadurch. Und natürlich zum Beispiel jetzt diese Videos bei Social Media, die hatten, also eins, glaube ich, hat 1,5 Millionen Views, schon echt ordentlich. Und die wurden zum Beispiel, da haben wir ganz gezielt Politikerinnen angeschrieben und gesagt, könnt ihr das bitte teilen? Und so, wir erwarten jetzt hier die Solidarität oder bitte solidarisiert euch und so. Das ist einfach natürlich Reichweite. Das auch einfach Öffentlichkeit. Ich meine, es gab auch einige Zeitungsartikel darüber oder einen RBB-Beitrag. Also ich glaube natürlich, das alles spielt eine Rolle, den Druck zu erhöhen, dass da sich was bewegen muss. Weil es ging ja auch einfach ganz lange darum, überhaupt die Arbeitgeberseite zu einem Angebot zu bekommen. Also es ist ja echt krass, von wie weit sich da bewegt werden musste, ne? Über eine Sache, die eigentlich versprochen ist. Also genau, ich glaube dafür, das ist die Öffentlichkeit, ist der größte Hebel dafür.
Ich glaube auch, dass die Öffentlichkeit dafür der größte Hebel ist, weil viele Leute wissen, glaube ich, nicht, was so dahinter steckt, um sie quasi wieder gesund zu bekommen. Und es betrifft uns alle irgendwann mal. Wir müssen alle irgendwie mal irgendwann ins Krankenhaus und sind darauf angewiesen. Und da muss halt alles funktionieren. Das Gesamte muss ja von der Reinigung bis hin zum Arzt, muss alles irgendwie fließend ineinander greifen. Und da bringt es halt nichts, wenn dann die Löhne zu schlecht sind oder sonst was und es alles nicht mehr funktioniert. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass die Öffentlichkeit es mitkriegt, weil es ist ja quasi die Lebensqualität, die in jeder Stadt dann auch von der Gesundheitsversorgung der jeweiligen Städte und Krankenhäuser abhängt.
Vielen Dank an unsere Fördermitglieder, die den Was tun Podcast und den Dissens Podcast bereits im Doppelpack unterstützen. Ihr ermöglicht es, dass wir Monat für Monat kosten- und werbefrei diesen Podcast produzieren können. Heute sprechen wir viel über Geld und darum wollen wir euch auch bitten. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann könnt auch ihr Was tun und Dissens im Doppelpack unterstützen. Es geht ganz einfach. Klickt in eurem Podcatcher unten auf den Link. Ab 3 Euro im Monat seid ihr mit einer Fördermitgliedschaft dabei und helft uns, den Podcast weiterzumachen. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ihr werdet ja jetzt, also die Beschäftigten der CFM, die werden ja jetzt eingegliedert in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. In so einem Stufenmodell bis 2030. Also ist auch noch ein bisschen Zeit, bis es da wirklich geschafft ist. Aber
immerhin nur 5, nicht 10 Jahre.
Ja. Aber das soll ja kommen. Und dann, das heißt, bedeutet ja, dass ihr in der Zukunft auch mit Kolleginnen, die jetzt schon in der Charité arbeiten, auch gemeinsam streiten könnt. Was versprecht ihr euch denn davon? Oder wie wollt ihr das vielleicht in der Zukunft politisch nutzen? Denkt ihr da schon drüber nach oder ist das noch so weit in der Zukunft, dass es noch gar nicht eine große Rolle spielt?
Also wir sind schon auch daran interessiert oder sind auch dabei schon, das ein bisschen weiter vorzubereiten, weil wir haben zwar jetzt was sehr Gutes erreicht, aber es sind halt auch erstmal nur die Entgelttabellen. Es gibt ja noch mehr des Tarifvertrages, der uns jetzt erstmal vorenthalten worden ist noch, der Rest quasi. Und da sind dann so Sachen geregelt wie eben ja auch Urlaubs, also Sonderurlaube für so Wechselschichten und so. Das sind auch zum Teil bis zu 8 oder 9 Tage pro Jahr zusätzlich, gerade in so eben diesen Wechselschichtberufen wie die Logistik, die Reinigung, Modulversorgung, glaube ich, auch alles.
Ja.
Und das ist ja schon noch eine ganze Menge, sodass die Ungleichheit noch nicht ganz weg ist. Aber wir haben einen guten, großen ersten Schritt darauf zugemacht und gucken natürlich, dass wir auch jetzt schauen, wie das alles sich weiterentwickelt. 29 quasi ist ja dann, glaube ich, auch nochmal ein Wahljahr oder so oder 30 so. Und da wollen wir natürlich auch jetzt dranbleiben. Also ich weiß, jetzt am Wochenende zum Beispiel ist Kai Wegen auch wieder vor Ort irgendwo und wir sind natürlich auch vor Ort. Ja, es ist sehr wichtig, dass wir da einfach weiter dranbleiben, weil der Tarifkampf wird halt nie zu Ende sein. So.
Er ist nie zu Ende. Ihr hört nicht auf, Kai Wegner zu nerven, außer ihr geht in Rente. Und ihr habt ja jetzt dadurch auch nochmal sehr viel mehr Streikmacht, ne? Ihr hattet ja vorhin schon kurz erzählt, dass vorher, dadurch, dass es eine externe Tochtergesellschaft ist, die Charité auch weniger belastet war, sage ich mal in Anführungsstrichen, durch den Streik, als wenn die eigene Charité-Belegschaft gestreikt hätte. Das ändert sich ja jetzt auch durch diese Eingliederung und erhöht ja auch nochmal eure Streikmacht.
Lena, wie seht ihr denn das aus dem Bündnis? Da sind ja praktisch noch die anderen Gruppen auch organisiert, die dann gegebenenfalls vielleicht mitstreiken würden oder mit denen dann Streiks zusammenlaufen. Wie guckt ihr denn da drauf?
Ich glaube, also in der Aussicht für dieses Jahr ist es ja so, dass in den Vivantes-Töchtern, also Vivantes ist ja auch eine Krankenhauskette in Berlin, eine landeseigene, und die haben das gleiche Modell sozusagen. Also sie haben auch Tochterfirmen gegründet, auch um Outsourcing und Lohndumping zu betreiben. Und bei denen läuft der Tarifvertrag auch Ende des Jahres aus. Das heißt, dort erwarten wir auch wieder eine Auseinandersetzung und da werden wir als Bündnis natürlich auch wieder am Start sein.
Und wieder seid ihr mit den Leuten aus den anderen Ketten, kennt ihr die vielleicht auch und macht ihr so ein bisschen Skillshare und sagt denen, wie ihr es geschafft habt, eingegliedert zu werden wieder? Oder gibt's da schon Kontakte?
Ja, natürlich. Also aus Vivantes habe ich auch Kontakte. Wir haben uns auch schon unterhalten und ich kenne da auch diesen Logistikbereich. Ich weiß, wie es da läuft. Die werden jetzt auch streiken und wir werden uns auch gegenseitig beraten. Wir werden auch weiterhin Gespräche führen und auch immer wieder reden.
Das ist ja schon mal ein guter Ausblick aufs nächste Jahr.
Eine Sache, die ich auch wichtig finde, ist, dass wenn man strategischer denkt und langfristig sich überlegt, wir wollen ja ein Gesundheitssystem, was eben nicht mehr nach so einer Marktlogik funktioniert, sondern bedarfsgerecht ist. Und das wird ja super deutlich an den Arbeitsbedingungen von den Leuten im Gesundheitswesen, was da gerade schiefläuft. Deswegen ist ein Kampf für bessere Arbeitsbedingungen auch ein Kampf für eine bessere Gesundheitsversorgung. Und ich glaube, unsere Utopie oder die Durchsetzungsperspektive, die wir uns so wünschen, wäre, dass die Kämpfe eben zusammengedacht werden, gerade so die im Care-Bereich. Das passiert jetzt auch schon, dass so Kita-Streiks, die auch in Berlin waren, Streiks an den Krankenhäusern, im öffentlichen Nahverkehr, bei der BSR und so, dass man das zusammendenkt und, weiß ich nicht, eines Tages vielleicht auch sowas schafft wie Generalstreiks, wo man dann wirklich am besten mit einer breiten zivilgesellschaftlichen Bewegung dazu politische Ziele erreichen kann. Und das ist ja das Stichwort so Bargaining for the Common Good. Und ich glaube, das ist das, wo das Bündnis so, was wir versuchen im Kleinen Stück für Stück weiter aufzubauen.
Wieder, worauf sollten denn Gewerkschaften achten, wenn jetzt die nächsten Lohnkämpfe auch oder die nächsten Arbeitskämpfe auch anstehen? Da geht es ja auch wieder darum, dass Leute organisiert werden, die klassischerweise in Gewerkschaften nicht so stark vertreten sind, wie jetzt so migrantisierte Frauen zum Beispiel, aber auch, ich weiß nicht, wie die Technik bisher vertreten war. Was können denn Gewerkschaften tun, damit die Organisierung besser klappt?
Ja, also wir wissen alle, dass nichts von alleine kommt. Und es braucht auch viel Mut, viel Planung, gute Organisierung und viele, viele Gespräche. Und das immer wieder. Und eine gute Übersetzung in allen Sprachen, die ist ganz wichtig, damit die Frauen, die kein Deutsch sprechen, damit die verstehen, um was es da geht. Also jeden Tag immer neu übersetzen, ist ganz wichtig. Und so lernen sie auch mit. Die lernen auch die Sprache mit und die sind auch stolz drauf, mitmachen zu können. Ja, und es braucht auch viel, viel, viel Kraft und kleine Erfolge, die machen auch stolz. Die machen dann halt einfach mal, wenn wir jetzt Bescheid kriegen, wir sind einen Schritt weiter, dann macht mich das auch stolz und die anderen Frauen genauso. Ja, und dann wollen wir auch natürlich weiterkämpfen. Und so eine organisierte Basis ist viel stärker als die Chefsetage. Die ist einfach mal stärker.
Und es klingt ja jetzt auch so, dass ihr es einfach geschafft habt, so vom Spirit euch nicht einfach als Gewerkschaftsmitglieder zu verstehen. Man zahlt seinen Beitrag und dann machen die da irgendwas für einen. Sondern dass ihr ja wirklich so euch die Gewerkschaft auch angeeignet habt. Und das Gefühl unter den Kolleginnen ist, wir sind die Gewerkschaft. Wie habt ihr das geschafft oder was ist dafür wichtig, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, wir sind hier vor Ort die Gewerkschaft und nicht nur Mitglieder?
Ja, wir haben das verstanden. Wir haben verstanden, dass wir diejenigen sind, die etwas brauchen, die etwas erreichen wollen und dass wir das uns selber erkämpfen können. Und das haben wir auch geschafft. Und die Gewerkschaft, die hat uns nur den Weg gezeigt, wie es geht, wie wir das erreichen können. Und wir haben selber gearbeitet. Wir haben die Aufgaben gehabt und wir hatten Durchhaltevermögen und wir hatten die Kraft dafür. Und wir haben uns organisiert, wir waren ein Team. Und alle gemeinsam, wir haben von Anfang an gesagt, wir sind gemeinsam stärker. Und wir hatten Mut und wir hatten Kampfgeist. Und wir haben gekämpft wie die Löwen und die Löwinnen. Ja, wo wir alle gepoltert haben, das war ja die zweite Betriebsversammlung. Wir waren alle komplett zusammen in diesem großen Saal. Und da kamen auch die Politiker, die waren auch da. Von der SPD, von der linken Partei und von der CDU auch. Einer war auch da. Und wir waren richtig laut. Wir haben gepoltert wie die Löwen auch einfach mal. Und wir waren einfach mal kampfbereit. Wir wollten das nicht mehr mitmachen. Es ging auch um viel mehr, um Anerkennung und um Respekt, um die Würde. Wir wollten einfach mal mehr erreichen. Nicht nur unseren Lohn, sondern dass wir respektiert werden. Auch die ausländischen Frauen, die wollten auch respektiert werden und anerkannt werden, dass die Arbeit anerkannt wird. und dass man auch so weiterkommt. Und wir wollten auch für die Aufstiegsmöglichkeiten kämpfen. Die haben wir auch nicht.
Ja, da will ich auch noch kurz was zu sagen, weil das fand ich so bezeichnend. In einer Tarifverhandlung, wir haben auch ein Tarifkommissionsmitglied, auch eine Frau mit Migrationshintergrund. Und die war auch richtig sauer gewesen. Und es war für mich auch so ein krasser Moment in der Verhandlung, das zu hören, als sie so geredet hat und meinte halt auch, dass eben diese ganzen Frauen, auch nur weil sie nicht so gut Deutsch können, eben nicht dumm sind. Sie verstehen alles schon sehr gut, aber dadurch, dass sie immer so viel arbeiten mussten, in ein, zwei, manche auch drei Jobs, hatten sie eben auch nie die Zeit, so richtig gut das Deutsch zu lernen. Und sie verstehen aber schon sehr genau, was passiert. Und sie sollen nicht immer als dumm dargestellt werden. Und das finden sie auch nicht gut. Und das fand ich richtig krass so, weil man gar nicht so immer bewusst drüber nachdenkt, was steht eigentlich so alles komplett dahinter. Und das fand ich war auch ein sehr starker Moment in der Tarifverhandlung, als sie das halt wirklich der Geschäftsführung und der Charité auch so gesagt hat.
Es ging ja auch nicht nur um die Reinigung und die, es ging auch um unsere Kolleginnen, die deutsch sind und die sind auch wichtig und um andere Gruppen von der hier Tarifkommission und von dem Wirtschaftstransport oder einfach mal um uns alle. Und wir haben nur halt einfach gelernt, es geht nicht nur um einen, es geht nur um uns alle und dass wir das nur gemeinsam erreichen können, alle zusammen. Und wir gehören alle zusammen.
Vielleicht noch an dich, Lena, die Frage so an für die HörerInnen, die jetzt die Folge sich anhören und sagen, ja, klingt eigentlich total spannend, sind aber selber nicht beschäftigt im Krankenhaus, sondern wollen das eher irgendwie aktivistisch unterstützen. Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, da kann man anfangen, da kann man sich hinwenden, da kann man loslaufen so ein bisschen oder was würdest du da empfehlen?
Also die können natürlich sehr gerne zu uns ins Bündnis kommen. Das ist offen für alle und wir freuen uns, treffen uns alle 2 Wochen montags. Ansonsten würde ich sagen, ja, Öffentlichkeit herstellen, da mit Freundinnen, Familie drüber reden, bei der Arbeit. Ich denke, wir werden wieder auch eine Soli-Kampagne machen, um das Streikgeld aufzubessern, weil man muss ja auch sagen, also Gewerkschaften sind ja nicht von sich aus per se linke Orte, sondern es sind ja schon auch Orte, die durch Druck von innen und von außen so gestaltet werden. Oder kämpferischer werden, hoffentlich. Und also zum Beispiel jetzt bei der Streikgelderhöhung, die die CFM-Beschäftigten ja hatten, die normalerweise ab dem 20. Tag individuellen Streiktag kommt, die jetzt auf den 10. vorgezogen wurde, das war nicht von Anfang an so gedacht. Das ist schon Ergebnis von Druck, dass wer die das Geld auch locker macht dafür. Und deswegen, also ich denke, leider wird es wahrscheinlich dieses Jahr noch nötig sein, dass es so eine Kampagne gibt, aber zukünftig würden wir uns natürlich wünschen, dass diese Kampagnen auch von Verdi oder von Gewerkschaftsseite genug Geld bekommen, um da gut aufgestellt zu sein und die Streikenden auch ein ordentliches Streikgeld bekommen, ja.
Ja, vielen Dank, dass ihr heute bei uns im Podcast zu Gast wart.
Vielen, vielen Dank, es war echt ein tolles Gespräch und herzlichen Glückwunsch auch nochmal zu eurem Erfolg.
Vielen Dank, es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke schön.
Ja, vielen Dank. Wir hoffen, dass wir damit vielleicht auch Vivantes und auch noch andere Töchter, die es gibt, unterstützen können. Vielleicht auch so ein bisschen, dass sie die Erfahrung mitnehmen und auch dann vernünftige Abschlüsse hinkriegen.
Danke.
Ja, hallo. Wie immer sitzen wir jetzt nach dem Podcast nochmal zusammen und sammeln so ein bisschen die losen Enden ein oder gucken, was wir glauben, dass andere Bewegungen auch davon lernen können, wie die CFM-MitarbeiterInnen jetzt gestreikt haben. Valentin, was bleibt dir noch gerade so im Kopf hängen?
Naja, ich glaube, erstmal ist es halt vor allem ein Fall, von dem Beschäftigte in anderen Betrieben super viel lernen können. Also Leute, die jetzt zum Beispiel bei Vivantes oder anderen Krankenhäusern arbeiten mit schlechten Arbeitsbedingungen und zu wenig Bezahlung, die können sich da so ganz unmittelbar viel von abschauen. Und was das genau ist, das würde ich so ein bisschen unter die Unterschrift stellen. Gewerkschaft von unten denken, sich Gewerkschaft als linke Orte wieder aneignen. Also ich würde sagen, das ist eigentlich so ein bisschen das Haupt-Takeaway aus diesem Arbeitskampf. Und das hat unterschiedliche Aspekte, wie einerseits diesen Strukturaufbau von unten. Also ich finde, das ist so neben dem Abschluss ein krasser Erfolg dieser Kampagne gewesen, dass die es eben geschafft haben, den Organisationsgrad unter den CFM-Beschäftigten auf über 50% zu bringen, indem sie eben geschaut haben, wer sind eigentlich diese organischen Führungspersönlichkeiten in der Belegschaft, wie kann man die ansprechen und wie können die dann weitere Leute ansprechen, weil man damit dann eben, wenn man die organische Führungsperson kriegt, dann kriegt man nicht nur eine Person, sondern dann kriegt man eine Person plus Team eigentlich, weil viele Leute auf deren Urteil vertrauen und sich denen dann anschließen. Das haben die einfach total gut beherzigt. Und das bedeutet dann, dass so eine Verhandlung und auch so ein Tarifkonflikt oder so ein Arbeitskampf nicht von der Gewerkschaft in erster Linie getragen wird. Und die Gewerkschaftsmitglieder unterstützen den in Form von Beiträgen, Mitgliedschaftsbeiträgen, sondern dass wirklich der Motor des Arbeitskampfes in der Belegschaft liegt und die Gewerkschaft dann eigentlich nur ja ausführend ist irgendwie. Das fand ich super interessant.
Ich finde, das hat man auch richtig doll gemerkt in vielen Dingen, die Vida gesagt hat, dass sie wirklich sich selber sehr stark als die Kämpfenden gesehen haben im Betrieb, die Arbeitenden und halt nicht die Gewerkschaft oder so, sondern wirklich sie vor Ort. Und die Gewerkschaft, hat Tobi ja auch einmal gesagt, ihnen wirklich eher das Werkzeug halt dafür gegeben hat, diesen Streik selber führen zu können von sich aus. Weil jetzt hast du eben schon so einen Begriff einfach gedroppt, die Organic Leader. Sag doch nochmal vielleicht, woher der kommt oder was man darunter so allgemeiner verstehen kann.
Also ich kenne den Begriff von einer amerikanischen Gewerkschafterin, die heißt Jane McAlevey. Und die hat unterschiedliche Bücher geschrieben und auch so Schulungen gemacht. Die ist jetzt vor einiger Zeit leider verstorben, aber hat viel Wissen weitergegeben in die Gewerkschaftsbewegung, wie das eben funktionieren kann, Arbeitskämpfe stärker aus der Belegschaft heraus zu denken und auch zu organisieren. Und da ist dieser Begriff des Organic Leaders eben ganz zentral. Und der bedeutet, das ist so eine organische Führungsperson. Diese Personen haben nicht unbedingt auch formell eine Führungsrolle innerhalb des Betriebes, aber es sind Personen, die so auf einer sozialen Ebene Knotenpunkte sind im Betrieb und an denen sich viele Leute orientieren. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man will einen Streik organisieren gewerkschaftlich und die Belegschaft ist irgendwie total skeptisch und geht nicht so richtig voran und man versteht nicht warum. Und das könnte zum Beispiel dann daran liegen, dass es eine organische Führungsperson gibt, die irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat in der Vergangenheit mit Gewerkschaft und skeptisch ist. Und solange diese Person skeptisch bleibt und man es nicht schafft, die zu identifizieren und diese Person zu überzeugen, dass es jetzt eine gute Idee ist, wird sich daran auch nichts verändern, dass der Rest der Belegschaft auch nicht zu mobilisieren ist. Aber wenn man diese Person bekommt, wenn man die Person identifiziert und es schafft, sie zu überzeugen, dann wird der Rest eigentlich ungefähr ein Selbstläufer. So die Theorie.
Und ich finde, ehrlich gesagt, das merkt man ja bei Vida und Tobi total doll auch im Gespräch, dass die ja erzählen, dass sie beide auch sehr gut vernetzt sind, also beide so organische Führungspersonen auch sind, die halt überzeugt werden konnten davon, dass der gewerkschaftliche Kampf jetzt sich lohnt und dass er wirklich jetzt auch gerecht ist, den zu führen. Und dass sie dann ja losgegangen sind, ganz viele andere Leute überzeugt haben und dann ja auch andere wieder identifiziert haben. Das fand ich auch spannend, dass Vida dann ja zum Beispiel auch gesagt hat, sie gucken halt, wer bei Kaffeepausen oder bei Raucherpausen, wer wo steht und so, und dann finden sie die anderen organischen Führungspersonen auch raus.
Ja, und ich fand aber auch bei Vida jetzt zum Beispiel besonders interessant, dass sie eben gesagt hat, also wie sie das dann auch ausgedrückt hat. Sie hat ja gesagt, ja, sie hat als erstes mit ihrem Team gesprochen und die haben ihr dann auch den Rücken gestärkt. Und ich finde, da steckt auch schon so ein besonderes, in Anführungsstrichen, Führungsverständnis dann drin, was diese organischen Führungspersonen eben kennzeichnet, dass das nicht eine Top-Down-Führung ist, sondern das ist praktisch, Menschen vertrauen denen und das ist dann eben auch extrem kollegial. Das finde ich, muss man nochmal betonen, weil Führungsperson sonst so hierarchisch klingt.
Ja, voll. Ja, das finde ich spannend und gleichzeitig, die haben sich dann ja auch immer, haben sie dann ja auch noch andere Instrumente benutzt, um sich irgendwie abzusichern, dass ihr Streik gut funktionieren kann. Und da haben wir auch so ein bisschen über Strukturtests gesprochen. Strukturtests sind ja so Mittel im gewerkschaftlichen Kampf, die an bestimmten Punkten organisatorisch eingezogen werden, um zu gucken, wie viele Leute man jetzt eigentlich wirklich überzeugt hat und wie viele Leute wirklich dabei sind, um halt wirklich so ein bisschen Sicherheit auch für alle Beteiligten in so einem Arbeitskampf zu gewinnen, weil es kann ja wirklich nichts Blöderes passieren, als dass man einen Streik ankündigt und dann machen zu wenig Leute mit. Das wäre für alle ein krasser Misserfolg oder auch super demotivierend. Und deshalb gibt's halt diese Strukturtests und da haben sie ja erzählt, dass sie halt diese Unterschriftenlisten hatten, wo sie halt dann wirklich ganz konkret abgefragt haben, wenn wir jetzt morgen streiken würden, wer ist dabei? Und dann hatten sie die Unterschriften und konnten daran sehen, ab wann ein Punkt ist, an dem sie genug Leute überzeugt haben und auch doll genug überzeugt haben, dass sie wirklich streiken können.
Ja, genau. Und also das ist auch so eins von diesen Tools, die auch von Jane McAlevey so formalisiert wurden. Wir verlinken euch dazu auf jeden Fall was in den Shownotes, was irgendwie möglichst praxisnah das nochmal erklärt für die Leute, die Bock haben, sich damit noch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Ich finde aber ganz interessant einfach so diese Testlogik, die da drin steckt. Also dass man eben sagt, man guckt immer wieder, sind wir jetzt bereit? Sind wir jetzt bereit? Sind wir jetzt bereit? Und wenn das dann noch nicht der Fall ist, dann in Anführungsstrichen kostet einen das ja noch nichts, ne? Dann ja. hat man einfach nur kurz geschaut und kann dann weiter Strukturaufbau betreiben. Aber man testet eben mal kurz an, ob man schon weit genug ist. Ein Punkt, den ich so ein bisschen da so mit drin verorte in diesen Strukturtests, ist auch, wie sehr sie immer wieder Tobi hatte ja erzählt, dass sie auch den ganzen Forderungskatalog mit der Belegschaft abgestimmt haben und eben nicht nur mit den Verdi-Mitgliedern, sondern mit der gesamten Belegschaft. Und das ist ja auch so eine Methode, mit der man einfach enorm viel Rückhalt auch für die politischen Forderungen aufbauen kann, indem man immer wieder diese Feedback-Loops drin hat. Das ist, finde ich, ein bisschen eine ähnliche Logik wie diese Tests.
Mhm. Ja, das finde ich total interessant. Ich finde auch, weil es den Arbeitskampf halt mehr als soziales Phänomen denkt, sage ich jetzt mal. Also, dass man nicht sagt, es gibt die Verdi-Mitglieder und die streiken dann halt, weil die sind halt Verdi-Mitglieder und die gehören zur Gewerkschaft.
Und alle anderen haben Pech gehabt.
Genau, sowohl Pech gehabt, als auch alle anderen müssen es irgendwie ausbaden, weil die fehlen dann.
Mhm.
Und, oder das heißt ausbaden, aber die sozusagen anderen profitieren ja auch von einem besseren Lohnabschluss, aber alle anderen laufen halt irgendwie so nebenher. Man kreiert damit irgendwie auch eine totale soziale Differenz irgendwie im Betrieb, sondern dass man wirklich versucht, eher den Betrieb als ganze soziale Einheit zu denken und den Unterschied zwischen ich bin Gewerkschaftsmitglied und ich bin kein Gewerkschaftsmitglied möglichst nicht so groß zu machen, sondern eher das sehr inklusiv zu denken und dann ja vielleicht auch leichter zu ermöglichen, dass Leute auch zu einem späteren Zeitpunkt noch dazukommen können. Genau, es gibt ja aber auch einerseits halt diesen ganzen Strukturaufbau und es gibt dann ja aber auch die Ebene der konkreten Verhandlungen. Und das fand ich auch richtig interessant, weil sie da ja von der Tarifkommission berichtet haben, was dann ja die Kommission ist, die wirklich auch die Verhandlungen führt, dem Arbeitgeber. Und was ich total interessant fand, ist, dass das eine Neuerung jetzt anscheinend war, dass sie diese Tarifkommission halt prozentual besetzt haben mit Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen, die sie vertreten. Und dass es dann, das hat ja Tobi erzählt, halt eben auch so war, dass auch migrantische Frauen da in dem drin vertreten waren, was vorher, glaube ich, nicht der Fall war, obwohl das einen Großteil der Arbeitskräfte ausmacht. Ja, die halt dann irgendwie auch für sich einstehen konnten und es hat sich auch, finde ich, nach einer richtig kraftvollen gemeinsamen Erfahrung angehört, dass sie dann einerseits gemeinsam für bessere Löhne eintreten konnten, aber halt auch klar geworden ist, die gehören wirklich, diese Arbeiterinnen und Arbeiter da im Betrieb, die gehören wirklich alle zusammen und die treten gemeinsam für ein Ziel ein. Und das heißt, dass sie für bessere Löhne für alle kämpfen und dass sie aber auch dafür kämpfen, dass alle respektiert werden, unabhängig davon, wie gut sie jetzt Deutsch sprechen oder nicht.
Ja, da fand ich tatsächlich auch nochmal bei diesem Punkt, dass sie respektiert werden. Da musste ich irgendwie nochmal dran denken, wieder meinte ja im Gespräch, ja, es ging eben einfach auch um Anerkennung und auch um Anerkennung für die Arbeit, dass die was wert ist. Und irgendwie musste ich als erstes dann so ein bisschen an so Olaf Scholz und die Respekt-SPD denken, was ja irgendwie so ein Ding ist, wo man sich immer wieder so drüber lustig gemacht hat, ne? Ihr wart mal die Partei der ArbeiterInnen, jetzt seid ihr Respektpartei und wollt nicht bessere Löhne zahlen, sondern nur mehr Respekt geben. Und ich fand, das war jetzt irgendwie ein gutes Beispiel, nochmal zu zeigen, wie Respekt eigentlich funktioniert. Nämlich nicht besserer Lohn oder Anerkennung, sondern dass über diese Lohnkämpfe eben Anerkennung auch mitverhandelt wird und dass das auf jeden Fall auch in reinen Lohnkämpfen dadurch immer eine politische Dimension da drin gibt.
Ja, voll. Genau, und dann vielleicht noch ein wichtiger Punkt zur Tarifkommission, dass es da so eine starke Rückkopplung gab. Also dass ganz klar war, sie stimmen die Forderungen vorher gemeinsam mit allen ab und dann natürlich auch das Verhandlungsergebnis. Aber dass es halt nicht so eine Kommission gibt, da sitzt irgendjemand drin, niemand kennt die und am Ende gibt es irgendwie ein Ergebnis und eigentlich muss man dafür stimmen, sonst hat es irgendwie alles gar nichts gebracht oder so, sondern dass es wirklich so eine starke Rückkopplung einfach dieser Kommission an die Streikenden und an die Arbeitenden im Betrieb gab. Das fand ich auch echt besonders. Noch einen allerletzten Punkt zu diesem Komplex Gewerkschaft von unten, den ich total interessant fand, war, dass ich finde, in diesem Gespräch hat sich auch rauskristallisiert, dass Gewerkschaft von unten machen auch heißt, mit der Gewerkschaft selbst zu verhandeln, weil sie erzählt haben, dass sie jetzt halt in dieser Situation sind, wo der normale Prozentsatz des Lohnausgleichs, den die Gewerkschaft bei Streiks zahlt, eigentlich einfach gar nicht mehr zum Leben reicht und dass es deswegen diese Solidaritätskampagne gab, mit der dieses Bündnis 60.000 Euro gesammelt hat und da hat Lena am Ende auch nochmal gesagt, eigentlich ist schon aber für die Zukunft auch wünschenswert, dass die Gewerkschaft da selber so drauf guckt und selber den Lohnausgleich so anpasst, dass Menschen dann auch davon leben können. Und da fand ich echt nochmal auch prägnant zu sagen, ja, wenn sich Menschen Betrieb organisieren, die so stark deprivilegiert sind und so wenig Geld in ihrer regulären Lohnarbeit verdienen, dann brauchen die ja besonders stark gewerkschaftliche Organisierung. Und dass es dann bald auch heißen kann, mit der Gewerkschaft erstmal zu verhandeln, um Bedingungen dafür zu schaffen, dass man so einen Tarifkonflikt überhaupt führen kann.
Ja, ja, ich finde an dem Punkt, den du gerade gemacht hast, Inken, da steckt irgendwie nochmal so drin, wie viele Kampfplätze, in Anführungsstrichen, linke Politik eben hat. Ne? Mhm. Also man führt da Konflikte sowohl in der Gewerkschaft, in der Stadtgesellschaft, im Betrieb mit den Chefs.
Ja.
Und das sind irgendwie alles Orte, die man auch embracen muss als Orte, an denen irgendwie ein politischer Kampf auch stattfindet.
Mhm. Und auch immer wieder halt Bündnisse entstehen. Das fand ich aber auch total interessant. Es war kein, sie haben immer gesagt, sie sind kampfbereit, aber sie sind auch bündnisbereit. Und so ist es ja auch mit der Gewerkschaft. Sie mussten auch in der Gewerkschaft einen Konflikt irgendwie führen, aber sie sind ja auch trotzdem mit der Gewerkschaft gestreikt. Und in gewisser Weise auch mit der Politik haben sie natürlich in der politischen Arena für was gekämpft, aber sind dafür auch ganz viel in Kontakt gegangen mit Politikerinnen und Politikern.
Genau, also das fand ich auch irgendwie einen coolen Punkt mit dem, was Wieder gesagt hat gegenüber Kai Wegner. Ne? Mhm. Wir sind verhandlungsbereit, aber wir sind auch streikbereit.
Ja.
Und da eben dazu sagen so, also es gibt immer wieder diese ausgestreckte Hand, auch gegenüber einem Politiker, der nun wirklich eine Politik der sozialen Kälte verfolgt und die Stadt kaputt spart. Aber in dem Fall braucht es natürlich den regierenden Bürgermeister für diesen Tarifabschluss oder für diese Eingliederung. Ja. Und deswegen da immer wieder ganz klar zu sagen, hier, wir können verhandeln, aber wenn es nicht geht, dann müssen Sie damit rechnen, dass wir streikbereit sind. Wir lassen uns nicht, wie es sonst vielleicht manchmal bei sozialen Bewegungen passieren kann, einfach so umarmen und dann sind wir halt unschädlich gemacht.
Ja, genau, das auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite, wir sind auch nicht von Anfang an schon so abgefuckt, aus Prinzip von allem, dass man mit uns auch gar nicht mehr verhandeln muss.
Dann machen wir jetzt mal diesen Punkt Gewerkschaft von unten zu und gehen weiter zu dem zweiten Aspekt, über den wir noch kurz sprechen wollen. Und das ist nämlich die Öffentlichkeitsarbeit, die irgendwie besonders gut gelungen ist jetzt bei diesem Arbeitskampf. Und da würde ich vorweg schicken, dass häufig Streiks und Arbeitskämpfe eben sehr lokal nur stattfinden und eigentlich fast nur im Betrieb so richtig wahrgenommen werden. In der größeren Gesellschaft, wenn überhaupt halt so mit als so ein Ärgernis, die Bahn kommt irgendwie nicht, oh, die streiken schon wieder so ungefähr. Aber diese Kampagne oder dieser Streik bei der CFM, die haben es eben geschafft, einerseits den Konflikt im Betrieb zu suchen und zu führen und gleichzeitig ist ihn aber auch zu einem stadtpolitischen Thema zu machen und auch immer wieder in Konflikt zur Politik zu gehen. Das hatte irgendwie so mehrere Ebenen. Und da würde ich sagen, ist einerseits aus der Belegschaft heraus ganz stark verantwortlich, diese Strategie zu sagen, wenn Wegner vor Ort ist, egal wo, dann sind wir auch vor Ort.
Ja.
Und wir stressen die Politik so lange, bis sie einlenken.
Ja.
Und sind damit treten in Erscheinung, nicht nur am Streikposten, sondern eben überall dort, wo die EntscheiderInnen sind. Und auf der anderen Seite ist dafür natürlich auch dieses Bündnis verantwortlich, dass eben die Stadtgesellschaft nochmal breiter organisiert. Da sind die Beschäftigten ja eben auch Teil des Bündnisses, aber eben dann eine Gruppe im Bündnis. Und darüber eben über Social Media Arbeit, über diese Spendenkampagne eben so ein bisschen den gesellschaftlichen Rückhalt nochmal viel, sehr viel breiter zu streuen.
Mhm. Ja, das fand ich irgendwie auch interessant, dass sie, eigentlich ist ja dieses Politikerverfolgen totaler Campaigning-Klassik, dass man sozusagen sagt, man hat irgendein Thema und dann sucht man die politischen EntscheidungsträgerInnen halt bei allen Möglichkeiten auf und konfrontiert sie damit. Mhm. Das ist ja eigentlich wirklich so ein, auf eine Art und Weise sehr oldschool, aber manchmal ist halt auch old but gold und klar.
Ja, und
die
nicht
Sachen,
old in der Gewerkschaft, ne?
Das stimmt natürlich, das stimmt. Es ist auch ein neuer Akteur, der das dann macht. Fand ich irgendwie überraschend, aber halt auch wirklich cool und interessant, dass das so gut geklappt hat.
Mhm.
Und genau zum anderen Punkt, den du gesagt hast mit dem Bündnis, das fand ich auch richtig spannend und interessant, weil ich schon glaube, dass dieses Bündnis stark dazu beigetragen hat, dass sie so breit wahrgenommen wurden. Aber ich finde, dass wirklich gut geklappt hat, dass dabei immer die Arbeitenden selbst im Vordergrund standen. Also dass das wirklich so auch viel Social-Media-Arbeit war, die Person, um die es ganz konkret geht, halt ins Zentrum gerückt hat und deswegen auch total starke Protagonisten und Narrative die ganze Zeit hatte. Also ich finde, wenn man auf diesem Social-Media-Kanal unterwegs ist, dann sind da ganz, ganz viele Menschen, mit denen man sich einfach sehr gut verbinden kann emotional und die einen deswegen irgendwie auch total mitnehmen. Und ich finde, da bleibt einem fast gar nicht so viel anderes übrig, als dann irgendwie auch solidarisch zu sein.
Ja, es ist halt nicht so ein geschliffenes Aktivistin-Blabla, so, ne? Irgendjemand ist wütend und redet hektisch in die Kamera, irgendjemand 25 und 30, so, und mit irgendwie Politvokabular oder so, sondern es ist eben so sehr authentisch eine Gruppe, die da für sich spricht. Und ja, ich finde, das ist auch auf jeden Fall, ja, total wichtig. Props auf jeden Fall an die Person, die diese Videos produziert hat.
Ja, das ist ja was, das kennen wir total gut und haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, dass in Social Media Arbeit Authentizität halt so wichtig ist. Und gerade in diesem Kampf geht es ja wirklich ganz konkret um Menschen. Und das ist einfach super kraftvoll, die dann sprechen zu lassen und direkt zu erleben.
Ja, man könnte jetzt wahrscheinlich noch ewig weiterreden, weil es gibt noch so viele andere Aspekte, die super interessant waren jetzt an diesem Arbeitskampf. Wir dachten aber mal, wir erfreuen unsere Hörerschaft mit einer Folge von unter 60 Minuten und deswegen belassen wir es hierbei. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen, wenn es wieder heißt.
Was tun?
Ciao.
Tschüss.
Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Inken Beermann und Valentin Isen. Schnitt Julian Schlumberger und die Musik kommt von Richard Waterman.